Also wenn jemand verschläft, dann verschläft er halt, aber sonst sollte er dann gerne kommen. Schön. Singen wir noch miteinander, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das ist ein bekannter Chorus, auch ein bekanntes Gotteswort, ist kein Problem für uns. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort. So, bitteschön. Wollen wir uns. Ja.
Ja, ihr Geliebten Gottes. Ich freue mich, dass ich hier das erste Mal in Bad Hainach sein darf und hier diese Zeit mit euch verbringen darf. In dem kleinen Flyer im Prospekt stand ja schon einiges über mich und meine Familie. Ich habe ja 4 Kinder, 3 davon sind schon erwachsen und der Jüngste ist auch schon 17, also bald alles erwachsene Kinder. Meine Frau konnte diesmal nicht dabei sein, aber ich denke, dass sie vielleicht das nächste Mal hier sein wird. Ich wurde gerade eben angesprochen auf meine Arbeit, die ich mache. Ich bin ja seit 1,5 Jahren freischaffender Prediger. Das heißt, ich hatte vorhin ein Architekturbüro und das habe ich auch geführt über 10 Jahre lang. Und dann kam es zu einer Berufung, von der ich ganz klar spürte, ich soll in den vollzeitlichen Dienst. Aber diese Berufung war etwas Einmaliges, denn ich wurde von einem Prediger, der selber so lebt, aufgefordert, freischaffender Prediger zu werden, ohne dass er mich angestellt hat. Er hat also nicht gesagt, komm zu mir, ich stelle dich an, ich bezahle dir ein monatliches Gehalt, sondern er sagt einfach, geh, arbeite doch als vollzeitlicher Prediger oder überleg dir das mal, ob das nicht etwas wäre. Ich habe mich anfänglich sehr stark dagegen gewehrt, weil ich hatte ja 4 Kinder zu Hause, sind alle noch zu Hause und ich hatte den Eindruck, also das ist etwas völlig Unverantwortliches, einfach freischaffender Prediger zu werden, ohne eine Gehaltszusicherung. Das ist sehr verantwortungslos. Und da hatte ich schon sehr stark innere Kämpfe mit dieser Entscheidung, aber ich merkte jedes Mal, wenn ich das auf die Seite schob, blieb der Friede weg. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdachte, soll ich jetzt das wirklich wagen? Soll ich das wirklich tun? Da spürte ich dann den Frieden Gottes, bis ich mich dann dazu entschieden habe, frei vollzeitlicher Prediger zu werden. Aber ich hatte dann natürlich auch einige Kämpfe, weil die Übergangszeit vom Architekturbüro bis zu meinem neuen Beruf ging dann ein halbes Jahr und in dieser Zeit hatte ich natürlich sehr viele Anfechtungen und dachte, auf was hast du dich da eingelassen? Das ist ja etwas absolut Riskantes. Warst du wirklich auch bei Sinnen, als du diese Entscheidung getroffen hast? Es war sehr, sehr schwer, diese Entscheidung. Aber heute darf ich sehr dankbar zurückblicken und wissen, der Herr hat das so geschenkt. Nun, das Thema, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann hat er etwas Besseres mit uns vor. Das ist jetzt einfach eine Aussage, die stelle ich einmal so in den Raum und man kann sagen, man kann das glauben oder man kann es auch nicht glauben. Man kann sagen, also von wo weißt du das? Wie kannst du sagen, dass Gott dann etwas Besseres im Sinn hat? Ich denke, das kann man nur sagen, wenn man auch einen ganz tiefen Glauben hat, wenn man Gott erfahren und erlebt hat, wenn man erkannt hat, dass er die Liebe ist, dass er uns gnädiglich führt, dass er uns wunderbare Wege führt, auch wenn diese Wege manchmal sehr schwer sind. Wer das erfahren durfte, wer aus seinem Wort erkennen durfte, dass Gott, unser Gott, ein Gott der Liebe ist, der es wirklich gut meint mit uns, der kann das auch glauben. Und wer das glauben kann, der hat einen, ich sage jetzt mal, einen ganz besonderen Vorteil in seinem Leben. Wer dies verstanden hat, verknüpft seine Zufriedenheit nicht mehr mit der Erfüllung seiner Wünsche oder Erwartungen. Also, wir alle haben Wünsche und ich werde in diesen Tagen darauf eingehen. Wir alle haben Erwartungen und es ist ja so, natürlicherweise ist es so, wenn diese Erwartungen dann nicht in Erfüllung gehen, dann kommt eine Enttäuschung und wir fühlen uns irgendwie unglücklich. Wer das aber verstehen darf, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann hat er etwas Besseres mit uns vor. Wer das verstehen kann, der sieht Enttäuschungen nicht nur als Rückschläge an, sondern er merkt, aha, jetzt hatte ich da etwas erwartet, jetzt hatte ich da einen Wunsch, der nicht in Erfüllung ging und jetzt bin ich zwar im Moment vielleicht traurig, enttäuscht, aber gleichzeitig darf ich jetzt wissen, aha, wenn du jetzt meinen Wunsch nicht erfüllt hast, dann hast du ja noch etwas Besseres im Sinn, auch wenn ich das vielleicht im Moment oder in den nächsten Tagen nicht sehe. Dieses Thema vermittelt uns einen neuen Blickwinkel. Plötzlich sehen wir die Dinge aus der Sicht Gottes und nicht mehr aus unserer Sicht. Immer wieder muss ich mit unerfüllten Wünschen fertig werden. Und es schmerzen mich Enttäuschungen. Aber jedes Mal, wenn ich an dieses Thema erinnert werde, neutralisiert sich der Schmerz. Und ich bin bereits darauf gespannt, wie sich Gottes bessere Gedanken einmal auswirken werden. Wer Gott wirklich erkannt hat und erfahren hat, dass er Liebe ist, der kann aus der Ruhe und aus dem Frieden heraus leben, weil er erkannt hat, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Selbst die schweren Schicksalsschläge unseres Lebens lösen in unserem Da seien Prozesse aus, die vom Ziel her betrachtet nur positiv und heilsam sind. Also wir durchlaufen ja sehr viele Prozesse oder sehr viele schmerzhafte Erfahrungen und gerade diese schmerzhaften Erfahrungen führen eben zu Prozessen, die aus Sicht des Endes sehr, sehr positiv und heilsam sind. Auch wenn wir das im Moment nicht so sehen können. Das kann allerdings nur derjenige glauben, der weiß, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Wissen wir das? Wissen wir, dass unser Gott uns bedingungslos liebt? Wissen wir das? Das ist unglaublich wichtig, dass wir das wissen, denn es gibt immer wieder Gläubige, die denken, Gott im Himmel liebt mich nur dann, wenn ich ihn zufriedenstelle, wenn ich ihm das bringe, was er sich von mir wünscht. Er ist nur dann zufrieden mit mir, wenn ich meine stille Zeit einhalte, wenn ich genügend Bibel lese und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese Aussagen. Dann ist Gott mit mir zufrieden und dann liebt er mich. Ansonsten bin ich nie so ganz sicher, ob er mich liebt. Und ihr Lieben, genau das stimmt eben nicht. Er liebt uns immer. Ganz egal, was wir sind und was wir tun. Natürlich ist es so, dass wenn wir eigene Wege gehen, dass Gott uns dann auf diesen Wegen korrigieren muss und dass das bedeuten kann, dass es vielleicht zusätzlichen Schmerz bedeutet. Das ist auf jeden Fall so, aber seine Liebe zu uns, die steht immer außer Frage. Das beste Beispiel dafür ist der König David. König David hatte einen Sohn und dieser Sohn war alles andere als vorbildlich. Absalom heißt er. Er war sogar so schlimm, dass er seinen Vater umbringen wollte. Er wollte das Königtum an sich reißen. Er unternahm alles, um schlecht über seinen eigenen Vater zu sprechen. Und als er dann starb, dann lesen wir, wie David um diesen Sohn getrauert hat, wie er gesagt hat, mein Sohn Absalom, mein Sohn, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Hier wird deutlich, dieser David, der hat seinen Sohn geliebt, ohne Bedingungen. Und deshalb ist David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er unseren Gott und Vater von einer wunderbaren Seite her darstellt. Nämlich als den Vater, der bedingungslos liebt. Ganz egal, auf welchen schwierigen Wegen wir gehen, er liebt uns immer. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann freuen wir uns immer mehr in ihm und dann können wir gar nicht mehr anders, als diesen wunderbaren Gott auch zu lieben. Die unerfüllten Wünsche, die verursachen in uns auch Stress. Jeder einzelne von uns hat Wünsche und dabei handelt es sich meist um ganz verschiedene Wünsche. Es gibt negative Wünsche, egoistische Wünsche, neutrale Wünsche, positive Wünsche, erbauliche Wünsche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Nachbarn denke und denke, es wäre doch so schön, wenn dieser Nachbar zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen könnte, dann ist das ein positiver Wunsch. Absolut. Es gibt natürlich auch negative. Wünsche ich mir mehr Genuss, mehr Reichtum, materiellen Reichtum, handelt es sich oft um egoistische Wünsche. Wobei zu sagen ist, dass nicht einfach jeder persönliche Wunsch automatisch negativ sein muss. Wäre dem so, müssten wir schon beim Genießen eines guten Essens ein schlechtes Gewissen haben. Also, wir freuen uns auf das Essen, wir dürfen es genießen, wir dürfen es dankbar aus Gottes Hand nehmen. Und das ist ein absolut legitimer Wunsch, dass wir essen wollen. Sogar Jesus wünschte sich einmal eine gute Frucht. Ich möchte dazu Markus 11, Vers 12 lesen. Markus 11, Vers 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Jesus hatte Hunger. Er hatte einen Wunsch. Er wollte seinen Hunger stillen, ein ganz natürliches Bedürfnis. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nimmermehr in Ewigkeit oder bis in den Äon hinein soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. An anderer Stelle heißt es, dass er den Feigenbaum verfluchte. Ja, dieser Wunsch nach einer Feige war ja, jetzt mal oberflächlich betrachtet, ein egoistischer Wunsch. Es war da hatte Jesus Hunger und er wollte seinen Hunger stillen. Und er spürte diesen Wunsch und hatte großes Verlangen danach, dieses Bedürfnis zu stillen. Aber der Vater im Himmel stillt sein Bedürfnis nicht. Ist das nicht eigenartig? Jesus, der Sohn Gottes, der immer im Wohlgefallen seines Vaters gewandelt hat, hatte ein Bedürfnis, er hatte Hunger und der Vater im Himmel stillt ihm dieses Bedürfnis jetzt nicht. Da ist ein Wunsch da und dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Gönnte Gott seinem hungrigen Sohn nicht einmal eine Feige? Selbstverständlich würde Gott seinem Sohn solches gönnen, aber durch diesen unerfüllten Wunsch, der als solches nicht negativ ist, konnte der Vater im Himmel noch auf einen viel schlimmeren Umstand hinweisen und so etwas deutlich machen, dass er selbst in Israel Frucht suchte und keine fand. Gott suchte in Israel Frucht und er fand keine Frucht. Er hatte Hunger und dieser Hunger wurde nicht gestillt. Die Tatsache, dass auch Jesus selbst keine Frucht in Israel fand, war für ihn schlimmer als der körperliche Hunger. Der Vater im Himmel hat also den Wunsch seines Sohnes nicht erfüllt, weil er durch die fehlenden Früchte am Feigenbaum vielen Menschen etwas deutlich machen konnte. Durch dieses unangenehme Erlebnis Jesu kam es zu einem Eintrag im Worte Gottes. Stellen wir uns das einmal vor. Jesus hatte Hunger. Er hätte gerne eine Feige gegessen und es ist ihm nicht gegönnt, diese Feige zu essen. Und Gott erfüllt hier seinen Wunsch nicht. Aber durch diesen Hunger wird etwas deutlich. Durch diesen Hunger wird erstens mal deutlich, dass Gott auch in Israel Frucht gesucht hat und sie nicht gefunden hat. Natürlich gab es die Jünger und einige Anhängerschaft, die dann dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Aber die große Masse des Volkes Israel hat eigentlich Jesus letztlich abgelehnt. Er hat keine Frucht gefunden. Und es führte dazu, dass es zu einem Eintrag im Worte Gottes kommt. Und das heißt, dieser eine Hunger hatte zur Folge, dass wir heute noch lesen dürfen, Jesus hatte mal Hunger, hatte mal ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis wurde nicht gestillt. Dürfen wir heute sehen. Dieser Hunger von damals löste letztlich ein Segen aus, von dem wir heute noch profitieren können. Dieser Hunger von damals war deshalb da, damit wir heute etwas davon lernen können. Dieser Segen war für den Vater im Himmel besser als die Erfüllung des Wunsches Jesu. Also der Vater im Himmel sah ganz klar, wenn ich jetzt meinen Sohn hungern lasse und das in das Wort Gottes hineinkommt, dann wird das für viele Menschen während bald 2000 Jahren ein großer Segen. Nur schon aus dieser kleinen Begebenheit im Leben Jesu können wir erkennen, dass ein unerfüllter Wunsch nur deshalb unerfüllt blieb, weil der Vater im Himmel dadurch einen noch viel größeren Segen entstehen ließ. Viele Wünsche sind negativ, weil die Erfüllung solcher Wünsche uns schaden würden. Jesus sagt zum Beispiel, dass es nichts nützt, wenn einer die ganze Welt gewinnt und dabei Schaden an der Seele entsteht. Jesus sieht hier also ganz klar, wir Menschen von Natur aus, wir hätten ja gerne immer Erfolg im Beruf, Wir hätten gerne immer Gesundheit, wir hätten immer gerne ein genügend großes Bankkonto, damit wir uns sicher fühlen. Wir wünschen uns sehr vielen Genuss und deshalb streben wir ein Stück weit auch, ich rede von natürlichen Menschen, nach Reichtum. Und Gott sieht aber dann, das tut jetzt diesem Daniel Muhl nicht gut. Wenn der jetzt wirklich ein reicher Mann werden würde, dann würde das Schaden nehmen an seiner Seele. Und weil er das genau gesehen hat, hat das nie zugelassen, dass ich ein reicher Mann geworden bin. Das heißt natürlich nicht, dass ein Gläubiger kein reicher Mann sein darf. Es gibt unter den Gläubigen auch Reiche, die ihren Reichtum sehr positiv einsetzen. Das will ich damit nicht sagen, aber er sieht ganz genau, ob es uns wirklich gut tut oder ob es für uns eine Gefahr ist. Für mich wäre es eindeutig eine Gefahr geworden. Und deshalb hat Gott das nicht zugelassen. Ich denke, es kann jeder nachvollziehen, dass ein Geschenk Gottes, wenn er uns Wünsche, die uns schaden würden, nicht in Erfüllung gehen lässt. Und so gibt es, dürfen wir wissen, dass jeder Wunsch, der nicht in Erfüllung geht, letztlich uns geschadet hätte. Und von daher bekommen wir eine ganz andere Sichtweise, wenn in unserem Leben Dinge auf uns zukommen, die uns eigentlich zuerst einmal schmerzen. Unser Problem ist nur, dass wir bei vielen Wünschen nicht erkennen, dass sie uns schaden würden, wenn sie in Erfüllung gingen. Geht ein Wunsch über längere Zeit nicht in Erfüllung, dann schadet es nicht, wenn wir uns einmal gründlich überlegen, ob dieser Wunsch für uns auch wirklich gut ist. Vielleicht wünschen wir uns schon seit Jahren, dass unsere Arbeit in der Gemeinde mehr anerkannt wird, aber Gott lässt uns diese Anerkennung einfach nicht zuteil. Weil er möchte, dass wir die Arbeit in der Gemeinde in erster Linie für ihn machen und nicht um bei den Menschen Anerkennung zu finden. Er möchte, dass wir in erster Linie für ihn arbeiten, dass wir für ihn da sind. Ich habe im Laufe meiner Zeit als Architekt hatte ich oft das Problem, dass gewisse Leute in meiner Geschäftswelt, die sind für mich wichtig und die sind mir auch sympathisch und denen, mit denen möchte ich auch gut auskommen. Aber nicht nur das, sondern ich wollte diesen Leuten auch ganz besonders gefallen. Und Gott hat das einfach verwehrt. Er hat diesen Wunsch, dass ich jetzt diesen Leuten gefalle, diesen Wunsch hat er nicht erfüllt. Und ich dachte, jetzt ist so ein lieber Bruder, der ist gleichzeitig auch Bauherr, für den habe ich ein Haus planen dürfen. Und am Anfang dieser, ich sage jetzt mal, dieser geschäftlichen Verbindung, war es so, dass ich dachte, ja, für den will ich ganz gute Arbeit machen. Für ihn will ich mich ganz besonders Mühe geben. Ich habe mir dann auch besonders Mühe gegeben, aber was passiert? Während der Bau aufgestellt wurde, gab es immer mehr Probleme und wieder Probleme und nochmal Probleme. Und ich dachte, das kann doch einfach nicht sein. Jetzt habe ich mir an dieser Baustelle eigentlich mehr Mühe gegeben als an anderen Baustellen. Und warum klappt es ausgerechnet hier nicht? Bis mir plötzlich bewusst wurde, bis mir der Herr irgendwie gezeigt hat, du Daniel, du wolltest diesem Bruder besonders gefallen und nicht in erster Linie mir. Und dann plötzlich merke ich, aha, du hast diesen Umstand in mein Leben hineingestellt, du hast das so bestimmt, dass das passiert. Das war für mich sehr unangenehm, es war für mich sehr schmerzhaft und jetzt erkenne ich plötzlich, es war gut für mich. Damit ich wieder korrigiert werde, damit ich sehe, es geht ja eigentlich darum, meinem Herrn zu gefallen und sonst gar niemandem. Das soll es sein. Es gibt also etliche unerfüllte Wünsche, die uns schaden würden, und wenn wir sie selbst als schädlich erkennen, dann verliert dieser Wunsch an Bedeutung, und dies ist sehr wichtig, weil unerfüllte Wünsche in der Regel viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Das Problem ist ja, wenn wir einen Wunsch haben und er ist noch nicht erfüllt, dann setzen wir sehr viel Zeit und Energie darin, diesen Wunsch zu erfüllen. Das kann natürlich dann enorm viel Kraft kosten. Und wenn wir aber lange Zeit nicht merken, dass dieser Wunsch eigentlich gar nicht im Sinne unseres Vaters ist, dann verpuffen wir hier enorm viel Energie. Vielleicht ist es so, wie Albert Einstein einmal sagte, wir nutzen nur 10% unseres geistlichen Potenzials. Warum? Vielleicht auch deshalb, weil wir in Dinge Zeit und Kraft investieren, die aus der Sicht Gottes gar nicht wichtig sind. Gar nicht wichtig. Es ist gar nicht wichtig, dass ich bei den Menschen Anerkennung finde. Es ist gar nicht wichtig, dass bei mir immer alles rund läuft. Es ist gar nicht wichtig, dass ich mich immer auf Wolke 7 befinde oder immer ein hohes Gefühl habe und sage, ich bin total, total glücklich und es stimmt alles. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht merken wir plötzlich, dass es ganz gut ist, wenn unser Leben aus einer Wellenbewegung besteht. Unser Leben ist eine Welle. Auf, runter, rauf, runter. Und wir hätten gerne so eine sogenannte flache Linie, wo es immer gleichmäßig gut und glücklich und alles in Ordnung. Aber wir wissen ja aus der Elektrizität, da wo Wechselstrom ist, da gibt es mehr Power. Da gibt es mehr Kraft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir nur schon in den Psalmen lesen, wie die Psalmisten manchmal zu Tode betrübt waren, wie sie manchmal ihrer eigenen Seele sagen mussten, warum bist du so betrübt, meine Seele? Wie sie hier in diesen Tiefen auch gewisse Dinge neu erkennen mussten und durften. Ja, das Jagen nach Erfüllung von Wünschen kann einen großen Stress auslösen. Es gibt aber auch durchaus positive Wünsche, die zwar zuerst einmal egoistisch erscheinen, aber trotzdem berechtigt sind. Dass man sich Gesundheit wünscht, wenn man krank ist, ist absolut legitim. Und so dürfen wir auch um körperliche Heilung bitten. Und der Herr schenkt auch immer wieder mal körperliche Heilung, aber manchmal hat der Herr einen anderen Weg. Wir kommen manchmal mit Geschwistern zusammen, die sind todkrank und dann vielleicht in der Anfangsphase betet man darum, dass doch dieser Bruder, diese Schwester wirklich wieder gesund werden darf. Und dann geht es aber mit der Krankheit immer mehr bergab, immer mehr abwärts. Und plötzlich, ich habe jetzt einige meiner Freunde und Bekannte am Sterbebett begleitet, plötzlich kommen sie an einen Punkt, wo ich ganz, ganz eindeutig merke, jetzt wollen sie nicht mehr zurück. Jetzt sind sie so unmittelbar nahe am Ziel, dass sie sagen, alles nur nicht nochmal zurück. Wisst ihr, wenn ich jetzt ganz todkrank im Krankenhaus liegen würde und ich wüsste, es ging vielleicht noch eine oder zwei Wochen und dann ist mein Leben abgeschlossen, dann bin ich beim Herrn und dann habe ich eine Gesundheit, die ich hier gar nie kriegen kann, dann hätte ich gar nicht mehr das Bedürfnis, zurückzuwollen. So nahe am Ziel. Wenn dann da einer kommen würde und sagen würde, so, jetzt bist du nochmal gesund und dann lebst du nochmal 20 Jahre, dann würde ich sagen, ja Herr, wenn es du willst, dann mache ich es, aber ich würde eigentlich gerne bei dir sein. Wenn wir um Gesundheit bitten und ein Bruder, eine Schwester stirbt, was bekommt nachher diese Schwester für eine Gesundheit, wenn sie beim Herrn ist? Noch viel gewaltigere. Dann ist sie oder er endlich befreit von der Schwachheit dieses Leibes. Dass man geliebt und anerkannt werden will, ist ganz natürlich. Jesus brauchte auch die Liebe und Anerkennung seines Vaters. Suchen wir die Anerkennung nicht bei Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir sie nicht bei Menschen suchen, sondern dass wir wissen dürfen, der Vater im Himmel hat uns eine ganz gewaltige Anerkennung zuteil werden lassen, indem er zu uns gesagt hat, du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Du bist durch mich geheiligt. Du bist durch mich ein Erbe des Universums. Du wirst einmal mit meinem Sohn Engel und Menschen richten. Er hat uns in eine Stellung hineinversetzt, die so gewaltig ist, dass wir es eigentlich gar nicht mehr nötig haben, die Anerkennung von Menschen zu suchen. Haben wir eigentlich gar nicht mehr nötig. Und trotzdem ist Anerkennung etwas Wichtiges. Wir sollten viel mehr darauf bedacht sein, unseren Geschwistern Anerkennung zu schenken. Ihnen zu sagen, dass sie wertvoll sind. Ihnen zu sagen, dass sie etwas gut gemacht haben. Aber nicht Anerkennung für uns suchen, sondern sie verschenken. Das ist die Lösung. Und das fördert die Gemeinschaft der Liebe. Wir dürfen uns auch so viel Geld wünschen, damit wir Nahrung und Kleidung einkaufen können, damit wir ein Obdach bezahlen können. Das dürfen wir uns wünschen. Dieser Wunsch ist durchaus legitim, aber vielleicht kommt einmal die Zeit, wo uns Gott das wegnehmen wird. Und auch dann ist es gut und besser für uns. Wir dürfen uns Kraft und Vermögen für die Arbeit im Reich Gottes wünschen. Aber manchmal macht er uns körperlich so schwach, dass seine Kraft in uns noch viel gewaltiger wirken kann. Es ist ein schöner Wunsch, wenn wir möchten, dass unsere Mitmenschen zum lebendigen Glauben finden. So haben wir alle auch Wünsche, die sind durchaus positiv und gut. Bei solchen Wünschen ist es viel schwieriger herauszufinden, wie man sich hier im Gebet verhalten soll. Ist es so, dass ich einfach nach einer gewissen Zeit aufhören soll, für eine bestimmte Sache zu beten? Oder ist hier Ausdauer gefragt? Diese Frage ist von Fall zu Fall verschieden zu beantworten. Manchmal wird uns klar, dass wir für etwas anderes bitten sollen. Also wenn wir ins Gebet hineingehen und wenn wir für etwas ganz Bestimmtes bitten und immer dranbleiben im Gebet, dann wird uns plötzlich klar, nein, jetzt ist etwas anderes dran. Jetzt ist nicht mehr das dran, was wir vorher gebetet haben. Plötzlich wird uns klar, nein, der Weg geht dadurch und nicht dadurch, wie wir vielleicht einst dachten. Dann gibt es aber auch Situationen, wo trotz unerhörter Gebete und unerfüllter Wünsche weiter ein Ziel angestrebt werden soll. Ich kenne eine Geschichte von einer Frau, die hat über Jahrzehnte für ihren ungläubigen Mann gebetet. Und die hat auch sehr gelitten unter diesem Mann. Und eines Tages kam einmal ein Junge zu ihr und sagte, du, das hat doch gar keinen Sinn mehr, wenn du für deinen Mann betest. Das machst du jetzt schon, ich weiß nicht, ob es 30 oder 40 Jahre sind. Das bringt ja nichts. Und sie sagt, nein, doch, jedes Gebet ist wie ein Brieflein auf eine Waage und irgendwann kippt die Waage. Die hatte einen solchen inneren festen Glauben, dass ihre Gebete etwas bringen werden, dass diese Gebete irgendwann erhört werden. Und dann geschieht Folgendes, diese Frau stirbt. Sie stirbt. Das heißt, sie hat keine Gebetserhörung erlebt. Aber was passiert? Am Grab der Frau bricht der Mann zusammen und kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Manchmal kommt die Erhörung von Gebeten erst nach unserer irdischen Zeit hier. Manchmal erleben wir das erst später, dass Gott unsere Gebete erhört. Also es braucht immer wieder auch Weisheit zu erkennen, was ist dran, wie soll ich weiter beten, soll ich nach 20, 30 Jahren immer noch für das Gleiche beten, soll ich dranbleiben oder ist vielleicht jetzt etwas anderes dran. Nun komme ich zum zweiten Punkt, der Segen der unerfüllten Wünsche. Wie wir bereits aus der Geschichte von Jesus gesehen haben, ist aus dem unerfüllten Bedürfnis von Jesus ein ganz großer Segen entstanden. Und für mich ist es enorm tröstlich zu sehen, dass selbst Jesus Wünsche hatte, die damals nicht in Erfüllung gingen. Also wenn wir einen Wunsch haben, der nicht in Erfüllung geht, dann dürfen wir einfach getröstet sein, sagen, Herr Jesus, du hattest auch mal einen Wunsch und der ging damals auch nicht in Erfüllung. Natürlich, später hat er dann wieder essen können, aber in dieser Situation hat Gott ihn einfach hungern lassen, um damit etwas zu bewirken, was letztlich wunderbar ist. Und wenn es nur deshalb ist, damit ich heute darüber sprechen kann. Es haben natürlich schon viele andere über diesen Text gesprochen, aber einfach zu sehen, dieser Text hat etwas bewirkt, etwas Wunderbares für uns Menschen. Und dann dürfen wir uns trösten, wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, sagen wir, Vater, ich hätte mir jetzt das so gewünscht und ich bin auch überzeugt, dass dieser Wunsch positiv gewesen wäre, aber er ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Und ich bin überzeugt, dass du jetzt aber noch etwas Besseres erreichst. Noch etwas Besseres. Und wer dies fassen kann, der darf ab heute schon in jeder Situation mit großer Gewissheit sagen, ich weiß zwar nicht, warum Gott mir die Erfüllung eines Wunsches verwehrt, aber ich weiß, dass wenn er nicht in Erfüllung geht, noch, dass er noch einen viel besseren Segen für mich bereithält und freue mich jetzt schon auf das Bessere. Ich freue mich auf das, was noch weit mehr ist als mein Wunsch. Es gibt also immer etwas, das noch weit kostbarer ist als das, was ich wünsche. Glauben wir das? Ich wünsche etwas Positives und dann geht es nicht in Erfüllung und dann plötzlich sehe ich, und es gibt noch etwas weit Besseres als das, was ich mir wünsche. Ich hatte vor ein paar Jahren die Situation im Geschäft, war es so, ich musste viel mehr arbeiten. Ich musste viel mehr investieren ins Geschäft. Und das bedeutete, dass ich vielleicht 10 oder 12 Stunden am Tag im Geschäft war. Und ich war eigentlich total unglücklich. Ich dachte, eigentlich möchte ich mehr Zeit haben für meine Familie. Ich möchte mehr Zeit haben für die Gemeinde. Ich möchte mehr Zeit haben fürs Bibelstudium. Und Gott verwehrt mir das einfach. Und ich wusste nicht, warum er mir das verwehrt. Ich dachte, Vater, das kann ja nicht sein, dass ich so viel ins Geschäft investieren muss. Und es ging damals nicht anders. Es war nicht anders möglich. Das kann doch nicht sein. Du möchtest doch, dass ich mehr Zeit habe für die Menschen, dass ich mehr Zeit habe für die Familie, für dein Wort. Warum führst du die Situation so, dass ich mich fast nur fürs Geschäft investieren muss? Wisst ihr, ich habe damals richtig Gott fast ein bisschen angeklagt. Ich sagte, das kann ja nicht sein, warum ist das noch? Und Gott hat es dann eine Zeit lang einfach nicht weggenommen, sondern er hat mich in dieser Situation stecken lassen, dass ich so viel Zeit ins Geschäft investieren musste. Und nach einigen Monaten kam meine Berufung zum vollzeitlichen Dienst. Ist eigenartig. Ich habe darunter gelitten und dachte, ja, wenn ich dann vielleicht einmal in Rente bin, dann kann ich mich voll mit dem Worte Gottes beschäftigen, dann kann ich voll einfach für den Herrn da sein. Und ich dachte, jetzt muss ich einfach halt noch meine 20 Jahre arbeiten, das geht halt nicht anders, Gott hat so gefügt, ich füge mich rein und plötzlich kommt eine Berufung und Gott hat mich herausgenommen. Ja, das ist eigenartig. Vielleicht dachte Paulus eine Zeit lang das Gleiche, als er im Gefängnis saß und nicht mehr umherreisen konnte. Jetzt kann ich die Gemeinden nicht mehr betreuen, jetzt kann ich nicht mehr predigen, jetzt kann ich keine Seelsorge mehr machen und den Gemeinden nicht mehr zusprechen. Nein, du, Gott, hast mich einfach hier in dieses Rattenloch hineingestellt. Und was soll das eigentlich? Das ist ja verlorene Zeit. Dachte er vielleicht eine Zeit lang, bis ihm vielleicht klar wurde, nein, jetzt schreibst du Briefe an die Gemeinden. Dann schrieb er aus dem Gefängnis Briefe.
Und wenn Paulus nicht im Gefängnis gelandet wäre, hätten wir diese Briefe vielleicht heute nicht. Ist das nicht wunderbar? Gott stellt Paulus in eine Situation, die alles andere als angenehm ist, die, in der er sich vielleicht fragt, ich kann ja hier dir nicht richtig dienen, und genau hier geschieht etwas, das der Christenheit über bald 2000 Jahre ein Riesensegen wurde. Wir hätten den Philipperbrief nicht und andere Briefe noch nicht, wenn Paulus nicht im Gefängnis gewesen wäre. Ja, wäre Paulus nie im Gefängnis gelandet, hätten wir heute vielleicht nicht diesen Reichtum seines Wortes. Wahrscheinlich sitzt jeder von uns in irgendeinem Gefängnis. Und dieses Gefängnis ist alles andere als angenehm. Denkt, warum liege ich jetzt hier in diesem Elend? Warum bin ich in einer so schwierigen Situation finanziell? Ich weiß noch gut, wir hatten in unserem Architekturbüro, hatten wir wirklich Zeiten, wo wir am finanziellen Abgrund standen. Es ging nicht mehr, hätte nur noch ein weniges gefehlt und wir wären auch zahlungsunfähig gewesen. Und das waren furchtbar schwere Zeiten für uns. Und Gott hat diese Zeiten gebraucht, um unser Vertrauen zu stärken. Er wollte meiner Frau und mir klar machen, du, verlasst euch ganz auf mich. Verlasst euch nicht auf euer Konto oder auf eure Sicherheiten oder Versicherungen, sondern verlasst euch ganz auf mich und ihr werdet erfahren, dass ich handeln werde. Und in diesen schwierigen Prozessen drin durften wir lernen, Gott zu vertrauen, immer mehr zu vertrauen, und das war im Prinzip auch die Grundlage dafür, dass ich so eine Entscheidung fällen konnte zum vollzeitlichen Dienst, ohne Festanstellung, ohne festes Gehalt. Dieser Vertrauensschritt wäre vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil mein Glaube noch nicht so gewachsen war. Das braucht einen großen Glauben, ein großes Vertrauen, um zu sagen, ich werde jetzt einfach nur noch für das Wort Gottes da sein, und wie er mich dann versorgt, das ist dann seine Sache. Und heute bin ich froh, dass ich nicht mehr rechnen muss. Wisst ihr, ich habe 20 Jahre im Geschäft, musste ich immer rechnen. Ich musste rechnen nach Kalkulation. Hat der Auftrag rentiert? Haben wir wieder rote Zahlen geschrieben? Ging's auf oder wie müssen wir in Zukunft? Das muss jedes Geschäft machen, keine Frage. Man muss ja wissen, wie viel Aufwand man braucht für eine gewisse Arbeit. Das ist alles nötig. Und heute muss ich nicht mehr rechnen. Das ist so etwas Schönes. Ich kann einfach sagen, ich arbeite und die Versorgung ist seine Sache. Ja. Jeder sitzt vielleicht in irgendeinem Gefängnis, das nicht angenehm ist. Aber wer weiß, für wie viele Menschen gerade dieses Gefängnis ein Segen werden darf. Glauben wir heute schon, dass unsere unerfüllten Wünsche einmal von Gott durch etwas ersetzt werden, das all unsere Vorstellungen bei Weitem übertrifft? Entweder sind unsere Wünsche auch Wünsche Gottes und sie werden früher oder später in Erfüllung gehen, oder unsere Wünsche verwehren etwas, das noch viel besser ist, und darum werden sie glücklicherweise nie in Erfüllung gehen. Oft müssen wir den Schmerz eines unerfüllten Wunsches zuerst richtig spüren, damit unser Innerstes überhaupt offen wird für das Bessere. Manchmal sind wir so durch unseren Wunsch, den wir haben, so blockiert, dass wir das Bessere gar nie erkennen können. Wir sind so blockiert durch diesen Wunsch. Und manchmal müssen wir diesen Schmerz richtig zulassen und spüren, damit wir fürs Bessere offen werden. Ja, wenn wir diese Erkenntnis wirklich verstanden haben, beginnen wir unseren Weg zu begreifen. Die Weisheit des Weisen ist es, seinen Weg zu verstehen. Das ist Weisheit. Wenn wir unseren Weg verstehen. Wenn wir plötzlich merken, alles, lieber Vater im Himmel, was du in mein Leben hineingestellt hast, ist gut, ist wirklich gut, auch wenn es mich schmerzt. Und wenn wir das gelernt haben, dann lernen wir die Ereignisse unseres Lebens mit einer ganz großen Gelassenheit aus der Hand Gottes zu nehmen. Ich vergesse niemals, als ich etwa 14 Jahre alt war, war ich im Büro meines Vaters. Und da kam ein Brief und da hieß es, es gab eine Betreibung von 800.000 Schweizer Franken. Das heißt, mein Vater hatte damals eine Baustelle, da war er Generalunternehmer, er war verantwortlich für alles und nach ein paar Jahren gab es da Riesenschäden. Riesige Schäden. Und nun war er verantwortlich für diese Schäden und der Bauherr klagte ein und sagte, 800.000 Franken müssen her, damit ich diese Schäden reparieren kann. Und mein Vater hatte damals kaum ein Vermögen von 100 oder 200.000 Franken. Und dann rief er meinen Großvater an und sagte, er war damals beteiligt am Geschäft, wir haben eine Betreibung von 800.000 Franken. Was machen wir jetzt? Da hat mein Großvater gesagt, du Erich, das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Er hat es damals gelernt. Dieses absolute Vertrauen, da kommt vielleicht ein Pfeilgeschoss, das uns total niederschmettern möchte, wo wir sagen können, das ertrage ich niemals. Und dann plötzlich, nein, wir schauen auf den Herrn, wir sind von ihm abhängig und so wie er uns führt, ist es wunderbar. Wir nehmen es ganz gelassen aus Jesu Händen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus China. Da war ein Pastor, chinesischer Pastor, der war in der Gemeinde aktiv, bemühte sich darum, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde mit Wort Gottes versorgt wird. Und dann wird dieser Pastor wird verhaftet, der hat eine Familie mit einigen Kindern und er kommt in ein Arbeitslager. Damals hatte man vielleicht auch gedacht, jetzt bemüht sich dieser Pastor so intensiv um die Gemeinde Gottes und Gott lässt es zu, dass der in ein Arbeitslager kommt. Und dieses Arbeitslager war unglaublich hart. 14 Stunden am Tag arbeiten, zu wenig Essen, zu wenig Kleidung, zu wenig Schlaf und eiskalt war es da. Ein richtiges Konzentrationslager. Und es ging und die Frau mit den Kindern, die haben sich entschieden, alles zu verkaufen und eine große Reise zu machen, um in der Nähe dieses Arbeitslagers zu leben, damit sie den Mann im Arbeitslager versorgen können. Was machen die? Die gehen dorthin, versuchen eine Hütte aufzubauen, es ist kalt, sie wissen gar nicht, wie es weitergeht und dann stirbt dieser Vater, Familienvater im Konzentrationslager. Und wieder die Frage, Gott, wie kannst du das zulassen? Da ist einer, der gibt sich für dich hin, der hat die Gemeinde versorgt und jetzt nimmst du diesen einfach weg und du lässt diese Familie einfach alleine zurück und die haben kaum eine rechte Hütte, wo sie übernachten können. Wie soll das weitergehen? Die Frau ist beinahe verzweifelt. Und wollte fast nicht mehr weiter, aber sie merkte, ich muss für meine Kinder sorgen, ich suche mir jetzt eine Arbeit. Und die älteste Tochter war 12, die hat gesagt, nein Mama, du musst bei den Kleinen bleiben, die brauchen dich unbedingt, ich suche eine Arbeit. Dann ging sie ins Konzentrationslager zu diesem Lagerchef und sagt, unser Vater ist gestorben hier in diesem Konzentrationslager und er wurde nur gefangen genommen, weil er an Jesus glaubte. Er hat nie etwas Böses getan. Und jetzt sind wir ganz alleine, haben keine Arbeit und nichts. Stellen Sie mich an, nehmen Sie, geben Sie mir einen Job. Und er sagt, ja, da hat er dann ein bisschen Mitleid und er sagt, gut, also ich habe dir einen Job, aber da verdienst du halt nicht viel. Und das war dann so, das war eine Mine, ein Bergwerk und da mussten die Die Sträflinge mussten immer tief in die Erde runter und oben hat es da einen Alarmknopf. Und wenn jemand sagt, es irgendwie die Erde bebt oder es hat einen Unfall gegeben im Stollen so und so, dann musst du den roten Knopf drücken, damit alle hochkommen können, damit da unten kein Unfall passiert. Aber du darfst nur auf den roten Knopf drücken, wenn man es dir ausdrücklich sagt. Und dieses Mädchen hat das gemacht, ist dann den ganzen Tag da gesessen und hat einfach gehört, ob da jemand sagt, sie müsse den roten Knopf drücken. Da hat dann auch ein erstes Gehalt mit nach Hause gebracht. Die Familie hat sich gefreut, konnte sich das Nötigste kaufen. Und dann plötzlich eines Tages sitzt sie wieder da und dann heißt es, drück den roten Knopf. Sie dreht sich um, kein Mensch da. Was? Was war das? Noch einmal, drück den roten Knopf. Und sie sagt, nein, da ist ja gar niemand. Was bilde ich mir da ein? Und ich darf nicht auf den roten Knopf drücken, wenn das jemand sagt. Und dann sagt noch einmal, ich sage dir, drück jetzt auf den roten Knopf. Sie drückt auf den roten Knopf, die Sirenen gehen los, 3000 Arbeiter kommen aus den Minen nach oben, der Lagerleiter kommt und sagt, warum hast du auf den Knopf gedrückt? Wer hat dir das gesagt? Und in dem Augenblick gibt es ein riesiges Erdbeben. Und die Mine kracht zusammen und alle 3000 sind oben und sind gerettet. Und dann, sagte Lagerleiter, wie wusstest du, dass es ein Erdbeben gibt? Der Herr Jesus hat mir gesagt, ich soll auf den Knopf drücken. Und er will damit sagen, ich liebe euch alle. Euch alle, die konnte dann zu all diesen 3000 Sträflingen sprechen. Ich liebe euch alle, wollte er damit sagen, obwohl ihr gesündigt habt in eurem Leben und ihr solltet Buße tun, ihr solltet umkehren, ihr solltet umdenken. Das wäre jetzt dran. Und 3000 Leute gehen auf die Knie und beten den Herrn an. So führt unser Gott manchmal. Er führt manchmal an einen absoluten Nullpunkt, wo man sagen muss, Herr, warum lässt du so etwas zu? Du nimmst den Familienvater weg, du nimmst den Pastor weg aus der Gemeinde und er stirbt noch in diesem Lager. Hast du nicht auf ihn Acht gehabt? Doch, er hat ihn zu sich in die Herrlichkeit genommen und hier etwas ganz Wunderbares zu entfachen, nämlich dass 3000 Sträflinge und auch das Lagerpersonal alle zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Das, so kann Gott manchmal, kann er manchmal führen und einen Fluch, den wir vielleicht zuerst als Fluch anschauen, in einen wunderbaren Segen umwandeln. Amen.